Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, bevor wir den für heute vorgeschlagenen Predigttext hören, möchte ich dazu eine kurze Einführung geben. Denn dieser Textabschnitt wird erst richtig verständlich, wenn wir ihn im Gesamtzusammenhang sehen. Wir befinden uns im 10. Kapitel der Apostelgeschichte, in der uns der Schreiber Lukas von der Begegnung zwischen Cornelius und Petrus berichtet. Und bevor es zu diesem Treffen der beiden Männer kommt, spielt sich in Caesarea, das ist eine kleine Stadt an der Mittelmeerküste, eine ganz eigenartige Geschichte ab. In Caesarea befindet sich gerade Cornelius, ein Soldat einer römischen Legion, der als Hauptmann dort circa 100 Männer befehligt. Und von diesem berichtet uns das Kapitel, dass er fromm und gottesfürchtig war. Und dieser Cornelius hat um die 9. Stunde, also so ungefähr 15 Uhr nachmittags, eine Erscheinung, eine Vision. Da begegnet ihm ein Engel, der ihn mit seinem Namen anspricht, Cornelius. Und ganz erschrocken fragt der Cornelius: Herr, was ist? Und der Engel erklärt ihm, dass seine Gebete bei Gott angekommen sind. Er hat ihrer gedacht, wie es dort heißt. Und der Engel befiehlt ihm ganz eindeutig, dass er Männer nach Joppe schicken und dort Petrus holen lassen soll. Und dieser Petrus ist dort gerade zu Besuch bei einem Simon, das ist ein Gerber. Es wird auch gesagt, wo dieser Simon wohnt, nämlich in einem Haus am Meer. In diesem Haus, mit Blick auf das Mittelmeer, da würde ich auch mal gerne Urlaub gemacht haben. Und Cornelius fackelt nicht lange und schickt 3 seiner Männer los. 2 seiner Knechte und einen frommen Soldaten aus seiner Kohorte, also aus seiner Kompanie. Und erklärt ihnen, was sie zu tun haben. Und diese 3 Männer machen sich sofort auf den Weg nach Joppe. Joppe, das ist das heutige Jaffa und das ist so ein Marsch von circa 50 Kilometern nach Süden entlang der Mittelmeerküste. Und als diese 3 Männer fast schon am Ziel ihrer Reise sind, da hat der Petrus auch eine Erscheinung, eine Vision. Wir hören, dass Petrus um die 6. Stunde, also so um 12 Uhr mittags, auf das Dach des Hauses geht, um dort zu beten. Und dort auf dem Dach sieht er in einer Vision, wie ein Tuch vom Himmel herabgelassen wird. Und in diesem Tuch befinden sich ganz verschiedene Tiere. Und es wird berichtet von 4-füßigen und von kriechenden Tieren, auch von Vögeln, allesamt in diesem Tuch. Eine bunte Mischung von Tieren. Und dann hört Petrus eine Stimme, dass er schlachten und essen soll. Und da wehrt sich der Petrus ganz vehement und sagt: Oh nein, auf keinen Fall. Denn in dem Tuch befinden sich auch Tiere, die ein Jude, der sich an die Speisegesetze hält, niemals essen würde. Er lehnt es ab. Und die Stimme spricht ein zweites Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. 3-mal wird es wiederholt, hören wir in diesem Text. Was Gott rein gemacht hat, das mach du nicht unrein. Und nachdem er das gesehen hat, wird dieses Tuch mit den Tieren wieder hoch zum Himmel gehoben. Da stehen dem Petrus die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Wir lesen, dass er ratlos darüber war, was dieses Bild zu bedeuten hat. Und während er da noch drüber nachdenkt, wie er denn dieses Bild interpretieren kann, da kommen diese 3 Männer an sein Haus oder an dem Haus des Simon und sie stehen an der Tür und fragen, ob ein Petrus bei ihm zu Gast ist. Und Petrus bekommt wieder einen Hinweis. Im Text steht, dass der Geist zu ihm sprach. Petrus, da sind 3 Männer, die suchen dich. Geh runter vom Dach, geh zu ihm. Hab keine Zweifel, denn ich habe sie geschickt. Und genau an dieser Stelle beginnt nun unser heutiger Predigttext. Wir wollen gemeinsam hören, auf Apostelgeschichte 10, die Verse 21 bis 35. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er sich dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach, vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause, und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört, und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nur nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Amen. Wir wollen beten. Ja, Jesus, du schenkst uns jetzt diesen Text aus der Apostelgeschichte. Wir wollen dich bitten, dass wir daraus auch für unser Leben etwas mitnehmen können. Schenke du deinen lebendigen Heiligen Geist, dass wir zum Reden und zum Hören ja wirklich Kraft bekommen und es dann auch umsetzen in unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, in der jüngeren Weltgeschichte, da gab es Ereignisse, an die sich jeder von uns mit Sicherheit erinnern kann, die sich quasi in unser Gedächtnis eingebrannt haben. Jeder von uns kann sich noch an die furchtbaren Terroranschläge in New York und Washington im Jahr 2001 erinnern. Wir alle, zumindest diejenigen, die damals schon auf der Welt waren, haben diese Bilder vor Augen. Flugzeuge, die in Hochhäuser hineinfliegen, die infolgedessen einstürzen. Katastrophale Ereignisse, die wir niemals vergessen. Und jeder von uns weiß ja noch ganz genau, wo er zu diesem Zeitpunkt gewesen ist. Das hat sich uns einfach eingebrannt. Oder auch die furchtbare Jahrhundertflut im Ahrtal 2021. Auch diese Bilder, die haben wir noch alle vor Augen. Wie die Wassermassen alles mit sich gerissen haben. Wie aus einem kleinen Fluss so ein reißender Strom wurde und alles zerstörte. Die Älteren unter uns, sie können sich noch an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern. Eine Erleichterung, ein Aufatmen, das alle erfasste. In allem Elend, in Trauer und Leid um die Verluste von Menschen, um die Verluste von Hab und Gut, endlich wieder Frieden. Eine Wohltat für die geschundene Seele, an die ihr Älteren euch sicher noch erinnert. Und ein solches Ereignis, das sich eingebrannt hat, war auch der Fall der innerdeutschen Grenze 1989. Als Günter Schabowski die legendäre Pressekonferenz abhielt, in der er von sofortiger Reisefreiheit sprach, die Gebete und Massenproteste in der Zeit davor, dann dieser Massenansturm an die Grenzübergänge, insbesondere in Berlin, die Kolonnen von Trabis, All diese Bilder haben sich in unser Gedächtnis eingebrannt. Tanzende, fahnenschwingende Menschen auf der Berliner Mauer, die überspringende Freude, die aus ihren Gesichtern abzulesen war. Das vergessen wir nicht. Eine schier unmöglich zu überwindende Grenze war gefallen. Sie war einfach nicht mehr da. Die Überschreitung dieser Grenze wurde nun für jeden möglich. Die innerdeutsche Grenze, eine Todeslinie, deren Überwindung zig Menschen mit dem Leben bezahlt haben, die ja noch jahrzehntelang bestehen sollte, sie war plötzlich offen. Man konnte einfach so darüber hinweggehen. Und auch in unserem Predigtext heute geht es um Grenzen. Auch hier geht es um Linien, die nicht überschritten werden können. Cornelius und Petrus erleben diese Grenzen, bei denen es im übertragenen Sinne auch um Leben und Tod geht. Und ich habe uns aus diesem Text vier Punkte, vier Grenzen mitgebracht, die wir sozusagen gemeinsam überschreiten wollen. Eine erste Grenze, Frömmigkeit. Eine zweite Grenze, Gewohnheiten. Eine dritte Grenze, Religionen. Und eine vierte und letzte Grenze, Ewigkeit. Zu Punkt 1, der ersten Grenze, Frömmigkeit. Es wird uns hier in diesem Text der Hauptmann Cornelius vorgestellt. Und wie eingangs schon gesagt, der Cornelius, es war ein römischer Soldat, der eine Kohorte unter Befehl hatte, also eine Kompanie mit ungefähr 100 Mann. Und diese sind gerade in Caesarea stationiert. Und von Cornelius erfahren wir, dass er ein frommer und gottesfürchtiger Mann war, mit einem guten Ruf bei den Juden. Das alleine ist ja schon eine ganz ungewöhnliche Tatsache. Ein römischer Soldat, in den Augen der Juden ein Heide, der seine Götzenreligion verlassen hat und dem jüdischen Glauben nachfolgt. Eine Gnade von Gott, die dieser Cornelius erfahren hat. Ein Gerufensein von Gott. Und Cornelius belässt es aber nicht dabei, nicht mehr seiner alten Religion, sondern einer neuen zu folgen. Er bemüht sich sogar sehr dabei, diesem neuen Glauben auch Taten folgen zu lassen. Wir erfahren zu Beginn des Kapitels, dass er nicht nur fromm und gottesfürchtig war, sondern dass er auch betete und dem Volk viele Almosen gab. Das heißt, er hat gespendet. Er hat Opfer gebracht. Die gesamte Kohle nicht nur für sich und seine Familie eingesteckt, sondern davon auch etwas abgegeben. Er hat Gutes getan. Anderen Menschen etwas geschenkt. Güter, die er selbst bekommen oder erworben hat, hat er auch anderen gegeben. Eine noble Geste, so denken wir als Menschen. Ein klasse Typ. Ein Ehrenmann. Und dann hat er auch noch gebetet. Er hat erkannt, zu diesem Gott kann ich ja sprechen. Ich kann ihm meine Gedanken mitteilen. Ich kann ihm mein Lob sagen, meinen Dank, meine Fürbitte bringen. Da ist ein Gott, der mich hört. Ein Gott, der kein toter Götze ist. Und vor diesem Gott hat er Ehrfurcht. Er glaubt wirklich an ihn. Man könnte denken, bei diesem Cornelius, da ist alles in Ordnung. Ein gläubiger und ehrfürchtiger Mensch. Ein frommer Mann. Klasse. So wie dieser Cornelius, so leben viele Menschen, auch in unserer Zeit. Vielleicht sogar hier, unter uns. Oder bei denen, die zuhören oder die Predigt zu einem anderen Zeitpunkt verfolgen. Wirklich aufrichtige, ehrfürchtige Männer und Frauen, die an Gott glauben, die fromm und ehrfürchtig leben, die auch spenden und auch wohltätig sind, die zu Gott beten und wissen, da ist ein Gott, der mich hört, der meine Gebete hört und mich sieht in meinem gesamten Leben. Erkennst du dich darin auch wieder? Führst du auch ein Leben wie dieser Cornelius, fromm und gottesfürchtig? Besuchst den Gottesdienst, liest die Bibel, betest regelmäßig und tust anderen Menschen Gutes. Ja, spendest sogar ganz eifrig den zehnten Teil deines Einkommens. Wie viele Menschen haben schon über ein solches Frommsein das Urteil gefällt, der oder die ist so gläubig, der kommt sicher in den Himmel. Solch ein Bemühen, das kann Gott doch nicht übersehen. Wie oft der in die Kirche geht, das macht doch sonst niemand. Da wird ihn doch Gott mit Sicherheit in den Himmel laufen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Cornelius' Frömmigkeit und seine Gebete, die waren nicht falsch. Überhaupt nicht. Was er tat, das hat Gott gesehen. Das bestätigt ja auch der Engel, der ihm in seiner Vision begegnet. Da sagt er, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Und er hat ihrer gedacht. So lesen wir es in Vers 4. Und doch war da eine Grenze zwischen ihm und Gott. Seine Frömmigkeit alleine machte ihn noch nicht zu einem Kind Gottes. Er stand noch vor dieser Grenze. Doch da ruft ihn Gott. Er schenkt ihm die Begegnung mit Petrus. Und dieser Petrus sagt zu ihm, du brauchst Jesus. Das ist das Entscheidende. Übergib dich ihm. Nur er rettet dich von deiner Verlorenheit. Nur durch ihn wirst du gerecht. Nicht durch deine Gebete. Nicht durch die Spenden oder Gottesfurcht. Nicht durch deine Frömmigkeit. Das alles ist gut und richtig, ja. Aber allein der Glaube an Jesus Christus macht dich zu einem wahrhaft Gläubigen. Und der Cornelius erkennt das dann. Er lässt sich taufen. Er glaubt an Jesus. Das erfahren wir am Ende des Kapitels. Cornelius hat das erfahren, was auch Nikodemus erfahren hat. Eine neue Geburt. Durch die Hinwendung zu Jesus, durch den Glauben an ihn als seinen persönlichen Retter, da ist alles neu geworden. So wie es Jesus zu Nikodemus sagt in Johannes 3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und diese neue Geburt haben sie erfahren. Mit ihrer Frömmigkeit, mit den Gebeten, mit der Gottesfurcht und den Spenden, da standen sie noch vor der Grenze. Aber mit Jesus, durch den Glauben an ihn, haben sie diese Grenze überschritten und sind von Neuem geboren worden. Ein neues Leben in und mit Jesus. Nur so konnten sie auch das Reich Gottes sehen. Hast du diese Grenze schon überschritten? Hast du diese neue Geburt schon erlebt? Falls ja, dann bist du bei ihm, dann bist du bei Jesus. Dann gilt auch dir diese Verheißung, du wirst das Reich Gottes sehen. Wenn du aber diese neue Geburt noch nicht erlebt hast, dann bleib nicht vor dieser Grenze der Frömmigkeit stehen. Bitte den Herrn, komm in mein Herz, mache auch mich neu. Bitte den Heiland bei dir einzukehren, dann wird er es tun. Dann wird auch für dich diese Grenze fallen. Und du darfst ein Leben mit Jesus führen. Das war die erste Grenze, Frömmigkeit. Eine zweite Grenze, Gewohnheiten. Auch für den Petrus ergeben sich bei diesen Ereignissen Grenzen, die er bisher noch nie überschritten hat. Als Zugehöriger zum jüdischen Volk hatte er bisher noch viele Gewohnheiten, hat noch an vielen Gepflogenheiten festgehalten. Und dazu gehört es unter anderem, dass anständige Juden sich eben nicht mit Heiden, sich nicht mit Ungläubigen abgaben. Heiden wurden nicht einfach zu sich nach Hause eingeladen. Man hat sie nicht bewirtet oder beherbergt. Petrus sagt das ja ganz gezielt zu den Männern, die aus Caesarea kommen. Wir lesen das in Vers 28. Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Petrus tut das trotzdem. Wie kommt es dazu? Woher dieser Sinneswandel? Auch das beantwortet Petrus. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder ihn unrein nennen soll. Er gibt seine Gewohnheit auf. Er verändert sein Verhalten. Er überschreitet eine Grenze. Für uns Menschen, wir nennen uns ja auch gerne Gewohnheitstiere, ist eine Verhaltensänderung ja oft sehr schwer. Meistens geschieht das nicht freiwillig und wenn, dann auch nur mit viel Mühe. Ich denke da zum Beispiel an Raucher, die sehr damit kämpfen, die Zigaretten aufzugeben. Wie viele haben schon aufgehört und dann wieder neu angefangen. Da muss schon eine Krankheit, ein Herzinfarkt oder irgendetwas anderes kommen, damit der Kopf über das Verlangen herrschen kann. Oder wenn man seine eigene Ungeduld ablegen möchte, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Das gelingt trotz vieler Übung und vielem Training oftmals nur sehr schwer. Und oft falle ich in alte Muster zurück. Da muss ich immer wieder an mir arbeiten und im wahrsten Sinne geduldig trainieren. Ich könnte jetzt noch zig andere Beispiele nennen, in denen Gewohnheiten unser Leben, unser Handeln und Denken bestimmen. Und wir wissen alle, wie und wo es uns dabei betrifft. Hier bei dem Petrus geschieht aber etwas ganz anderes. Da spricht Gott ganz eindeutig zu ihm. Gott zeigt ihm, wo eine Gewohnheit, ein Überzeugtsein geändert werden muss. Es ist nicht eine freiwillige Überlegung von dem Petrus, nicht so eine Vernunftentscheidung. Gott spricht zu ihm. Und damit das geschehen kann, bedarf es einer ganz besonderen Vorbereitung. Ich habe es schon in der Einleitung erwähnt. In den Versen 9 bis 20, da wird diese Vision beschrieben, die Petrus erlebt. Er sieht dieses Tuch, das vom Himmel herabgelassen wird, mit den vielen verschiedenen Tieren. So eine ganz bunte Mischung. Und dann wird Petrus aufgefordert, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und da wissen wir, da wehrt sich der Petrus vehement und er sagt, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Petrus möchte das nicht. Er möchte davon nicht essen, weil eben auch unreine Tiere dabei sind. Er möchte nicht gegen Gottes Gebot handeln. Und dabei hatte ja Jesus eigentlich dieses Speisegebot ja schon aufgehoben. Wir lesen das in Matthäus 15, da sagt er, was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen unrein. Das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Das, was aus dem Menschen kommt, an Gedanken, an Worten, an Taten, das ist es, was ihn unrein macht, nicht das, was er ist. Jesus macht da schon deutlich, unser sündiges Herz ist es, was uns verunreinigt. Hier drin, in mir, da steckt die Sünde, da ist das Verderben. Da kann ich noch so gute Taten und Gewohnheiten haben, es hilft mir nicht. Ich kann mehrmals am Tag beten, 2 oder mehr Kapitel in der Bibel lesen, gute Werke tun und spenden. Das Werk selber, das tut's nicht. Damit machen wir unser Herz nicht rein. Damit wird unsere Weste nicht weiß. Petrus muss diese Lektion lernen. Er hatte sich von den Heiden, von den Ungläubigen ferngehalten. Auch hat er sich eher darauf konzentriert, die eigenen jüdischen Volksgenossen zu missionieren, nur den eigenen Leuten von Jesus zu erzählen. Und hier zeigt ihm Gott das Tuch mit den unterschiedlichen Tieren. Gottes Auftrag gilt eben nicht nur den Juden. Es gilt allen Menschen. Alle, auch die Heiden, auch die Ungläubigen, alle sollen gerettet werden. Und das bedeutet, dass er auch zu den anderen Menschen geht, seine eigene Grenze der Gewohnheit, ja auch der Gesetzlichkeit überschreitet. Wie schnell wird auch unser Blick sehr eng? Haben wir nicht auch oftmals Scheuklappen auf, auch ich? Gehen wir selbst auf alle Menschen zu? Wie viele Menschen haben wir nicht so auf dem Schirm oder meinen, die sind doch sowieso nicht zu erreichen? Da ist vielleicht der engstirnige Moslem, den wir eher meiden, so ein Ungläubiger, mit dem will ich nichts zu tun haben. Da verunreinige ich mich vielleicht sogar. Oder die anstrengende Nachbarin. Wenn ich erst mal anfange, mich mit ihr zu unterhalten, mich mit ihr abzugeben, ja, dann muss ich das ja oft tun. Da habe ich keine Zeit oder Lust zu. oder auch die Cousine oder der Onkel. Vielleicht auch jemand aus meiner direkten Familie, meine Geschwister oder meine Eltern. Da sind sicher Leute dabei, die nichts vom Glauben wissen wollen. Da sind Menschen, die in ihrer atheistischen Weltsicht völlig unerreichbar zu sein scheinen für das Evangelium. Da bleibe ich lieber innerhalb meiner Grenzen. Unser Text sagt etwas anderes. Gott sagt etwas anderes. Vers 35. In jedem Volk. Vers 36. Welcher Herr ist über alle? Vers 42. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen. Vers 43. Dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Gottes Gebot gilt allen. Lasst uns das beherzigen und es dem Petrus gleich tun. Lasst uns das Evangelium allen Menschen sagen. Lasst uns das Evangelium von unserem Herrn Jesus allen bezeugen. Lasst uns neu unsere Gewohnheiten ablegen und immer an den eigenen Grenzen und Gesetzlichkeiten unserer frommen Umgebung bleiben. Lasst uns mit neuem Mut Jesus allen Menschen bekennen, wenn wir die Gelegenheit dazu geschenkt bekommen. Eine zweite Grenze, Gewohnheiten. Eine dritte Grenze, Religionen. Eine beliebte Methode im Deutschunterricht in der Schule ist das Lesen von großen literarischen Werken der Weltgeschichte und ihre Analyse und Deutung. Ich selbst bin auf ein humanistisches Gymnasium gegangen und da haben wir alle Klassiker selber durchgekaut. Und ihr kennt das bestimmt auch. Den naturwissenschaftlich Begabten, denen war das immer ein Graus. Textanalyse und Interpretation, Bücher lesen, Texte besprechen, darüber diskutieren. Lieber hatten sie es mit Zahlen, Formeln und Fakten zu tun. Und einer dieser Klassiker ist das Buch Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing. Und ihr ahnt es schon, eine der zentralen Szenen in diesem Werk ist die sogenannte Ringparabel. Da geht es um einen Mann, der ein wertvolles Familienerbstück hat. Das ist ein Ring. Und dieser Ring hat die Eigenschaft, dass sein Träger ihn vor Gott und den Menschen angenehm macht. Und dieser Ring, der wird vom Vater immer an den Sohn weitervererbt, den er am liebsten hat. Bis dann ein Vater an der Reihe ist, der drei Söhne hat und alle drei gleich lieb hat. Was soll er tun? Er lässt sich von einem Künstler ganz exakte Duplikate von diesem Ring erstellen und vererbt sie seinen drei Söhnen. Und diese wollen nach dem Tod des Vaters von einem Richter geklärt haben, welcher Ring ist denn nun der echte? Und schlussendlich, ich kürze das jetzt ab, gibt der Richter allen dreien den Rat, dass jeder sich so bemühen und leben soll, dass die Wirkung des Ringes in seinem Leben herbeigeführt wird. Das ist so eine Kernaussage der Humanität und Toleranz. Erhebe nicht für dich den Anspruch, der allein wahren Religion nachzufolgen und den echten Glauben zu haben. Sei doch tolerant. Wir beten doch alle irgendwie zu demselben Gott. Und wenn du nicht an einen Gott glaubst, ja dann an irgendetwas anderes. An das Gute, die Liebe, die Vorsehung. Konzentriere dich auf das, was auf dieser Welt geschieht und sorge dafür, dass sie besser wird. Und überhaupt, glaube an dich selbst. Dein Gefühl, dein Inneres, dein eigener Weg, das ist es, was zählt. Lebe so, wie du es für richtig hältst. Geh deinen eigenen Weg. So redet die Welt, das kennt ihr alle. Sie predigt diese angebliche Toleranz. Sie sagt, jeder soll nach seinem Glauben leben und glücklich werden. Kein Glaube, keine Religion ist die einzig wahre. In jeder Religion ist etwas Gutes und Richtiges. Da gibt's nicht richtig und falsch. Ihr alle kennt diese Meinung. Ihr alle kennt diese Richtung. Petrus sagt etwas anderes. Er verkündigt Cornelius Jesus Christus. Das ist die Botschaft, die er braucht. Keine verwässerte Botschaft, kein religiöses Blabla, kein Toleranzgeschwafel. In Vers 36 hören wir, er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher Herr ist über alle. Das ist es, was Cornelius braucht. Diese Wahrheit hat er gesucht. Danach hat sich der Cornelius auch gesehnt. Ich brauche keine Religion. Ich brauche einen Retter, einen Helfer, einen Heiland. Jemanden, der mein Verlangen im Herzen stillt, der mir die Kraft im Glauben schenkt. Er hat diese Gnade geschenkt bekommen. Gott hat sich ihm in einer Vision offenbart. Aber er folgt ihm auch anschließend gehorsam nach. Er selbst sagt zu Petrus, nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Also er bittet den Petrus, ihm das Evangelium zu sagen, das, was Gott ihm, dem Petrus, offenbart hat. Und das lässt sich der Petrus nicht zweimal sagen. Er hält dann eine Predigt. Er verkündigt das Evangelium einer wartenden Gemeinde, die das Herz für Jesus geöffnet hat. Das wünscht sich jeder Prediger und jeder Pastor. Wie klingen die Predigten in unserer heutigen Zeit? Wie würde diese Situation heutzutage ablaufen? Da fragt ein Mensch aus einer anderen religiösen Herkunft nach Gott, nach der Wahrheit. Würde er von einem Prediger, würde er von einem Pastor diese Predigt hören? Würde er das Evangelium von Jesus Christus aufgezeigt bekommen? Als das Einzige, was ihn rettet, in dieser Zeit und in Ewigkeit. Daran müssen wir jede Predigt messen, dass sie Jesus Christus verkündigt, als alleinigen Retter und Heiland deiner Seele. Kein Toleranz- und Humanismusgerede, sondern allein Jesus. Petrus musste das lernen, dass er zu allen Menschen gehen soll, nicht nur zu seinen eigenen Leuten. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Nein, da soll er keine Hemmung haben, auch Menschen aus anderen Religionen anzusprechen, mit ihnen umzugehen. Auch wir nicht. Auch wir sind aufgerufen, uns nicht abzuschotten, die andere Religion quasi als Abschaum und unrein anzusehen, die der Religion angehören. Das fordert Gott nicht. Aber wir sollen uns ihnen nicht gleich machen. Nicht von allem ein bisschen herausnehmen und ein wenig probieren, so wie in einem Supermarkt. Hiervon ein bisschen, davon ein bisschen und dann passt das mit dem Glauben schon. Sondern wir sollen Jesus bekennen. Jesus bekennen und ihm nachfolgen und das Evangelium anderen weitersagen. Was nützt eine angebliche Toleranz, wenn dein Nächster verloren geht? Die Menschen damals, ein Petrus, ein Cornelius, die versammelte Gemeinde, wie auch wir Menschen heute. Wir brauchen keine Religion. Wir brauchen Jesus Christus. Das war die dritte Grenze, Religion. Und eine vierte und letzte Grenze, die Ewigkeit. Wir haben nun aus diesem Text drei Grenzen erreicht und gemeinsam überschritten. Die Grenzen der Frömmigkeit, der Gewohnheit und die der Religion. Das haben auch der Hauptmann Cornelius und Petrus getan. Sie haben diese Grenzen erkannt. Sie haben von Gott die Erkenntnis geschenkt bekommen. Und sie sind gehorsam diesen Weg gegangen. Sie sind Jesus nachgefolgt. Wie entscheiden wir uns? Wie entscheiden sich die Menschen in unserer Zeit, in der Gegenwart? Selbstverständlich kann man das alles auch ablehnen. Man kann Nein dazu sagen. Der Mensch in unserer Zeit kann sagen, ich bleibe bei dem, was ich habe. Ich kümmere mich nicht darum, was die Bibel mir zu sagen hat. Das interessiert mich nicht. Ich überschreite lieber ganz andere Grenzen. Ich suche die Erfüllung in dieser Welt. Ich wachse über mich hinaus. Ich überschreite die Grenze der Gottesfurcht. Das mit dem Glauben, das ist doch alles nur Quatsch. Ein Vertrösten auf das Jenseits, ein Märchen. Wir können doch heute alles erklären. Wir können doch die Welt wissenschaftlich und aufklärerisch sehen. Ein Gottesglaube, der ist dabei doch völlig rückständig. Das ist doch lächerlich. Der Mensch kann Gott ablehnen. Auch du kannst Gott ablehnen. Aber eine Grenze müssen und werden alle Menschen früher oder später überschreiten. Eine Grenze erreichen wir alle. Und diese Grenze müssen wir dann überqueren. Die Grenze zur Ewigkeit. Wir werden alle sterben und dann vor Gott stehen. Und dann wird alles offenbar. Dann gelten ganz andere Regeln, nicht die Toleranz- und Humanismusregeln dieser Welt. Dann wird alles offenbar und nicht mehr nach dieser ach so aufgeklärten und toleranten Welt geschaut. Dann stehen wir vor Gott als dem Richter. Welcher Glaube hält dann stand? Die Antwort finden wir in der Predigt des Petrus, die er in Caesarea vor der versammelten Hausgemeinde hält. In Vers 42 und 43 sagt er, er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Einzig und allein Jesus Christus kann Sünden vergeben. Einzig der Glaube an ihn rettet dich und schenkt dir ewiges Leben. Einzig und allein Jesus Christus soll dein Herz und Leben erfüllen und zu einer gehorsamen Nachfolge führen. Lasst uns alle also wieder neu, schon hier und jetzt, um den Heiligen Geist bitten, dass er uns die Grenzen auch in unserem Leben aufdeckt, so wie dem Cornelius und dem Petrus, die uns noch von einer gehorsamen Nachfolge Jesu irgendwie abhalten. Lasst uns immer wieder in seinem Wort forschen, uns damit beschäftigen, zur Predigt seines lebendigen Wortes kommen, damit auch wir erkennen, wo bremst in unserem Leben noch etwas? Wo bin ich auf einem falschen Weg? Wo muss ich umkehren und Buße tun? Wo darf ich Wegweiser dann auch für andere sein und sie auf die Grenzen in ihrem Leben hinweisen? Damit wir an der letzten Grenze, der Grenze zur Ewigkeit, unserem Herrn Jesus nicht als Richter, sondern als dem Rettenden und liebenden Heiland begegnen, mit dem wir dann Gemeinschaft haben dürfen in alle Ewigkeit. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.